Hi, hier ist Linda.
Hier ist Nicole.
Willkommen zu unserem Podcast
Cowgirls Deep Talk.
Welcome back zur zweiten Folge von Cowgirls Deep Talk. Und zwar geht es hier heute um das Gegenteil unserer letzten Folge.
Mhm.
Thema Stress ist diese Folge.
Genau. Und Stress hat ja viele Gesichter. Ich nehme an, du erlebst es beim Reiten sehr oft, wenn Menschen auf Pferden sitzen, dass plötzlich der Krampf kommt, sage ich mal. Dass irgendetwas passiert, was sie dazu, sag mal, mental so verändert, dass sie plötzlich, ich sag mal, in Wallung geraten, in irgendeiner Art und Weise. Ne? Stress kann positiv sein, kann negativ sein. Wie äußert sich das bei auf dem Pferd?
Vor allem tatsächlich am Pferd sieht man es. Wenn das Pferd auf einmal Stress kriegt, merke ich, dass der Reiter auch Stress hat. Oder umgekehrt, das bedingt sich sehr.
Mhm.
Ich kann als gelassener Reiter dem gestressten Pferd helfen. Und ich kann als erfahrener Trainer den gestressten Menschen mit dem gestressten Pferd auch helfen. Und da muss ich dann natürlich über den Menschen arbeiten, der auf dem Pferd sitzt, wenn ich daneben stehe.
Klar.
Und aber du hast recht, viele haben die falschen Bilder im Kopf. Was kann passieren? Gerade ängstliche Reiter. Und man sagt ja so schön, die Pferde sehen die Bilder in deinem Kopf. Und wenn sie die sehen, haben beide ein Problem.
Ja, das würde ja bedeuten, es kommt mein Coaching wieder rein, dass es oftmals über Beziehungen der Stress aufgebaut wird.
Ja, er wird auf jeden Fall gegenseitig wahrgenommen. Das Pferd ist ja ein Fluchttier, hat ganz sensible, hochempathische Antennen.
Mhm.
Und du kennst es ja von Hunden, die riechen es in den Kniekehlen, wenn man schwitzt und gestresst ist.
Was tut?
Die Hunde riechen den Schweiß, den Stress in den Kniekehlen der Menschen. Die haben wohl so eine feine Nase, dass sie das riechen. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ich hoffe, ich bin da richtig.
Und soweit ich weiß, also wenn das so, ich habe ja einen Hund, ich habe einen Basset, der ist im Boden nah, der kommt nicht an meine Knie. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich das noch nie festgestellt habe. Aber das würde ja bedeuten, also ich weiß, dass Pferde besser hören als Hunde und riechen. Dass die eigentlich noch wacher als Fluchttiere teilweise noch besseren Geruchssinn zum Beispiel haben. Das heißt, die würden das ja noch vorher eventuell wahrnehmen oder intensiver.
Ja, auf jeden Fall sind sie geschult darauf, weil sie ja flüchten müssen. Sie greifen ja in der Regel nicht an, wenn sie das vermeiden können. Und deswegen spüren die auch einen halben Tag vorher das Erdbeben, weil die so sensible Antennen haben. Und das hat nichts mit Esoterik zu tun. Deswegen, ich sag mal, das hat auch nichts mit Wendy zu tun. Das gibt Wissenschaften zu, dass Pferde hochempathisch sind und ganz, ganz feine Antennen haben.
Mhm.
Und ich als erfahrener Pferdetrainer habe natürlich gerade mit Jungpferden neue Situationen, die dann mal kurz gestresst sind. Und ich kann denen dann helfen. Und da kommen wir mal ganz kurz zu einer schönen Frage aus meinen Lehrgängen. Wer ist der Trainer von deinem Pferd? Du bist es. Jeder Reiter ist der Trainer, der Vertrauenslehrer, der Gesundheitsberater, der Coach, der Fitnesstrainer. Und deswegen ist es wichtig, dass die Menschen an sich selber arbeiten, dass sie fokussiert und gesettelt sind, um dann dem Pferd helfen zu können.
Super spannender Ansatz, weil da komme ich wieder in meine Welt gerade rein. Jetzt kommt die Flipperkugel wieder rüber. Und zwar habe ich, wenn ich Führungskräfte coache, und das ist ja wirklich vom, also eigentlich sind wir ja alle Führungskräfte unseres Landes. Aber das ist also vom, ich sag mal, Abteilungsleiter bis hin zu Vorständen von international agierenden Konzernen. Dann machen die immer ganz große Augen, wenn ich sage, als Leader, und ich mache einen Unterschied zwischen Führungskraft und Leader, weil Leader ist jemand, der auch inspiriert. Eine Führungskraft hat Strukturen zu führen und dass die Menschen sich dort reinbewegen durch Fähigkeiten, die sie bekommen. Ein Leader geht da, finde ich, drüber hinaus. Und das wäre dann auch vielleicht was mal interessant, als Reiter so zu denken. Nämlich, ja, ich führe meinen Mitmenschen, mein Gegenüber, nennen wir es mal so, mein Gegenüber. Ich habe dabei aber so viele Ebenen zu bespielen, wie du schon sagst gerade. Ich bin als Leader bin ich Coach. Ich muss ja in der Lage sein, meinen Mitmenschen Fähigkeiten anzueignen, wie du als Reiter ja auch. Ich bin Manager, weil ich muss entsprechend die Umgebung und alle Strukturen so legen, dass auch die Möglichkeit der Entwicklung überhaupt gegeben ist. Ich bin teilweise auch der gute Launebär, weil je nachdem, mit welcher Laune ich da reinkomme, hat das natürlich einen extremen Einfluss auf denjenigen, den ich führe. Und das ist ja von Mensch zu Pferd total identisch. Ist ja bei euch im Reiten genauso.
Genau, wir müssen es motivieren. Es muss uns vertrauen,
ja.
Weil wenn es uns vertraut, bekommen wir es ja motiviert. Weil ein Pferd wäre gerne mit seinen Freunden auf der Weide, es ist ein Herdentier.
Klar.
Wir möchten aber, dass es in der Reithalle performt.
Ja.
Und dann ist es ja unser Job, dem Pferd das als gut zu verkaufen. Also wir haben ja einen Deal mit dem Pferd, sage ich immer. Arbeite kurz motiviert mit, dann kriegst du auch deine Pausen, dann kriegst du deine Ruhe, dann darfst du wieder raus. Und das ist ganz viel mit Fokus und Anforderungen. Und gerade diese Anforderungen, da sind wir wieder beim Thema Stress. Stress kommt ja oft, wenn man sich überfordert fühlt.
Genau, so ist es. Ne? Ja, absolut. Also es gibt ja, wenn ich in Unternehmen bin oder auch mit Menschen arbeite, dann kommt ja immer dieser tolle Begriff im Flow sein. Ne? Ja, total. Also es ist ja so, so modern im Flow mit sich zu sein, kann die wenigsten Sinn mit sich im Flow. Und dann erkläre ich immer, ich versuche es mal gerade hier so hinzumalen, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt hier so eine Achse und da ist die Herausforderung und da sind eure Fähigkeiten. So, wenn ich also eine geringe Fähigkeit in einem bestimmten Bereich habe und habe auf der anderen Seite aber eine hohe Herausforderung, bin ich ja da oben und dann bin ich in meiner Überforderung. Da entsteht Stress. Im Gegensatz unten, ich habe eine zum Beispiel eine geringe Herausforderung, eine hohe Fähigkeit, entsteht Langeweile. Das eine führt zum Burnout, das andere führt zum Bore-out. Also beides gibt es. Und die Überforderung, die kann natürlich total unterschiedliche Art und Weise sein. Das kann eine mentale Überforderung sein. Ich habe mentale Fähigkeiten mir noch nicht angelegt. Letztes Mal war Achtsamkeit. Ich bin nicht achtsam mit mir selber. Oder aber eine körperliche. Ja, wie soll ich sag jetzt mal, 5 Runden galoppieren, wenn ich nach einer schon Luft japse und mich eigentlich total überfordert fühle, was dann ja auch wieder zu mentaler Überforderung führt. Ne? Und dadurch entsteht dann der Stress, ja, absolut.
Genau. Stress ist ja einfach ein extremes Gefühl, was ja früher ein Urinstinkt war, essentiell. Wir kommen in Alarmbereitschaft, wir werden wach, also alle Sinne sind da, es ist wie so ein Turbo-Booster. Und deswegen ist er ja auch positiv und negativ, also gerade wir auf dem Turnier oder wenn wir performen müssen, fahren wir ja hoch und performen und sind voll da von der Konzentration, vom Blutzuckerspiegel, von den Kräften, von den Energien. Mhm. Und danach geht es aber auch wieder ab. Wenn das natürlich immer ist, dann nennt sich das ja chronischer Stress.
Genau.
Und das ist auch der wirklich da zu Krankheiten führt. Ne?
Ja, absolut. Und das kann zu körperlichen Krankheiten führen, zu mentalen Krankheiten. Was ich gerade total spannend finde, ist, dass du so gerade über deine Profi-Reitkarriere ja auch sprichst. Und da unterscheiden sich ja ganz oft auch die Profis von den Amateuren, nämlich, dass ihr routiniert seid, Stress zu empfinden. Also ihr lernt, diesen Stress zu nehmen, weil es wird ja nicht nur Schlechtes ausgeschüttet. Also Cortisol ist ein Stresshormon, was wirklich negativ wirkt. Adrenalin ist auch ein Stresshormon. Aber Adrenalin, wie du eben sagtest, macht uns ja wach und ist ja dafür da, eigentlich unsere absoluten Kräfte zu mobilisieren. Und das ist gut. Wichtig ist, dass wir in der Lage sind, dann die Regler richtig zu bedienen. Also bringe ich die in eine produktive Richtung? Also bedeutet, bringe ich die dahin, wo es mir was nützt? Oder hemmt mich dieses Gefühl Adrenalin, dass ich plötzlich da stehe und vibriere und mich gar nicht mehr bewegen kann? Ne? Was machst du in so Momenten mit den Menschen auf dem Pferd?
Ich hole die ab. Also ich spreche die an. Die müssen mit mir interagieren. Ich hole die aus dem Tunnel raus. Ich habe das Gott sei Dank nicht so viel, weil wir unsere Routinen haben. Also das habe ich auch von Michael Phelps zum Beispiel gehört. Der hat, glaube ich, das ist ja einer erfolgreichsten Schwimmer, der hat irgendwie 74 Abläufe vor jedem Wettkampf gehabt. Also Handgriffe, Dehnübungen, Anziehen, Ausziehen, whatever. Und ich als Profi, ist es mein Job, strukturiere den Tag so, dass sie von Punkt zu Punkt arbeiten. Mhm. Damit die eben nicht schon nachmittags um 15 Uhr bei ihrer Klasse sind und morgens schon Stress haben, sondern die gehen erstmal mit dem Pferd spazieren, dann waschen die dem die Beine, dann geht das Grasen, dann longieren wir das, dann können die sich ein paar Klassen angucken, dann müssen die essen.
Wichtig.
Ernährung.
Ganz, ganz, ganz wichtig.
Genau. Gehirnleistung muss funktionieren. Wir trinken immer Capri-Sonne auf dem Turnier, weil wir das auf dem Pferd trinken können. Das ist eine kleine Portion und Zucker. Also du bist kurz da, ne? Sonst trinke ich viel Wasser und Kaffee. Und dann nehme ich die so an die Hand, im positiven Sinne, glaube ich, dass sie nicht so viel selber denken müssen. Das ist zumindest mein Plan. Die wissen, ich bin da. Deswegen, das ist ja das Schöne, das Gute ist, sie vertrauen mir, die verlassen sich auf mich. Die wissen, Linda hat das im Griff. Und das lernen die natürlich, dass das so ist. Und dann gebe ich den Strukturen vor. Mach das, mach das, mach das. Vor der Prüfung, ganz kurz vorher, reiten wir zusammen ab. Und ich sage dem, was sie tun sollen, damit sie eben nicht diese Spannung aufs Pferd übertragen. Und dann stellen wir uns vorne hin und visualisieren das. Und dann haben sie so viel zu tun, dass sie quasi beschäftigt sind. Also ich glaube, da ist auf Ablenkung eine gute Sache. An das denken, was du an das zu denken sollst und nicht, also nicht an den rosa.
Ja, genau, das geht nämlich nicht, weil das Gehirn das nicht abspeichert, sondern ihr kennt das alles, ein gutes Beispiel, denke nicht an den rosa Elefanten. In dem Moment, was macht ihr? Ihr denkt an einen rosa Elefanten.
Genau.
Man müsste sagen, denk an den schwarzen Elefanten. Und in dem Moment ist er da. Ich finde das Thema Routine extrem wichtig. Also wenn ihr Stress da draußen bekämpfen wollt, wobei bekämpfen ist auch das falsche Wort, ihr sollt es ja nicht bekämpfen, also noch mehr Stress kriegen, sondern ihr sollt lernen, damit zu dealen und umzugehen, sodass es, wenn ihr merkt, es kommt hoch, also sprich eure Gedanken sagen, oh Gott, da kommt was auf mich zu, die Emotionen durch die Hormone werden hochgeholt und dann entsprechende Handlung ist dann vielleicht einzufrieren. Da gibt es ja auch verschiedene, manche greifen an, werden dann so, versuchen die Schuld bei anderen, werden aggressiv, die anderen stellen sich halt tot, die frieren ein und die dritten Flucht, ich würde am liebsten hier weg. Das Wichtige, was euch vorher extrem hilft, und das mache ich auch mit den Menschen, die ich coache, legt euch Routinen an. Absolut. Ich bin ja selber Profisportlerin gewesen, war ja Leistungstänzerin, also Profitänzerin. Und wir hatten auch immer unsere Routine. Heutzutage beim Bodybuilding, ich habe einen Trainingsplan, ich denke nicht darüber nach. Hm. Ich habe zuletzt noch mit jemandem gesprochen, war ganz spannend, im Gym. Das ist ein junger Mensch, der will jetzt auch Athlet werden. Und der hat diesen Coach. Und er jammerte nur rum. Ah, jetzt bin ich im Cut, also im Abnehmen. Jetzt bin ich im Cut und, ah, und ich habe so Hunger und dies und jenes. Und sag ich immer, du hast ein großes Glück, du hast einen Plan. Schau da drauf, mach dir einfach keinen Gedanken und tu es einfach. Also Automatismen reinbringen. Und den habe ich jetzt seit Wochen wieder gesehen. Und der ist jetzt völlig im Flow. Der ist so wirklich hyped schon fast, weil er sagt, boah, ich fühle mich viel agiler, seitdem ich die Ernährung umgestellt habe und, und. Also Stress braucht eine Veränderung in euren Handlungen. Also das ist so wichtig. Wenn du Stress hast, du musst lernen, dass die Handlungen, die du momentan erzeugst, dahin führen. Also wäre wieder das Bewusstsein, was wir beim letzten Mal schon hatten, total wichtig zu merken, ab wann geht das denn los? Hm. Also Stress frühzeitig erkennen.
Die Trigger nenne ich es immer, ne?
Genau.
Und da hast du ja gesagt, mit dem Plan im Training, da hast du natürlich, da macht es an das Leben leicht, wenn man sich einen Profi sucht. Und wenn ich diesem vertraue, egal ob es der Fitnesstrainer, der Reitlehrer ist oder whatever, dann weiß ich, der macht das gut und ich probiere das aus. Und auch da kann es ja passieren, dass es vielleicht nicht super passt, also muss ich irgendwas ändern. Aber auch da schraubt eure Erwartungen runter, haltet euch an die Struktur und probiert es aus. Und da, genau da sind wir aber bei dem Pferd, was auf dem Turnier ist, da bist du als Reiter der Profi.
Auch ja, genau, weil
du ein Profi bist.
Eine andere Umgebung hat aus der Herde rausgenommen wurde.
Das Pferd ist in einer unmöglichen Situation und wenn es dir nicht vertraut und dir nicht zuhört und weißt, du hilfst ihm in einer unangenehmen Situation, dann habt ihr ein richtiges Problem auf dem Turnier. Und das ist falsch. Ne? Deswegen muss man gut vorbereitet sein, früh genug anreisen, hat man in der letzten Folge, um dem Pferd ein gutes Gefühl zu geben. Und dass Fehler passieren, ist total normal. Er macht dann zu Hause eine Übung und beim ersten Durchlauf eine ganze Pattern reiten, klappt's. Ich sage immer, macht mal ein Video und wenn ihr 10 Videos braucht, dann wisst ihr schon, wo er steht.
Und dann hat es erst einmal geklappt. Das heißt, ihr müsstet ja nochmal 10-mal Klappen haben, bevor es dann in der Prüfung funktioniert.
Und auf dem Turnier reiten alle doppelt so schlecht, sage ich. Also hört sich doof an, aber das Pferd läuft halb so gut, ich reite halb so gut, weil es so unnatürlich ist.
Du hast ja allein die Klamotten ja nicht an, die du zu Hause anhast. Du hast so plötzlich einen Hut auf, deshalb auch ein Tipp von mir. Schafft euch Routinen, reitet doch mal mit Hut zu Hause. Und es ist egal, was andere dann denken, ganz wichtig. Weil ihr wollt euch für euer Pferd am besten vorbereiten. Ich habe früher als Tänzerin, habe ich immer, auch im Training, mal mein Show-Outfit getragen. Weil sonst habe ich halt ein Kleid getragen, was bequem war. Und plötzlich hatte ich dieses schwere Ding mit Strassbehang am Körper. Klar, wenn ich mich dann drehe, kommen andere Kräfte in mir auf. Oder wenn ich Chaps trage auf dem Turnier, wenn ich meine Reining-Turniere reite, es fühlt sich einfach angespannter schon an. Ne? Für dich ist das normales Arbeitsoutfit, wie jetzt auch mit dem Hut. Für mich ist das im Endeffekt als Amateurreiter ja jedes Mal dieses Gefühl, oh, fühlt sich anders an, oh, fühlt sich anders an. Und ihr wisst, eure Gedanken machen eure Gefühle und eure Gefühle machen unsere, eure Handlungen. Also was sich anders anfühlt, wird auch hundertprozentig andere Handlungen hervorrufen. Ihr zieht vielleicht eher an den Zügeln oder. Und so ist im Leben übrigens auch. Also wenn man diese Routinen, wir hatten letztens auch das Thema Paar zum Beispiel, legt euch Routinen an, geht's. Wenn ihr einmal im Monat sagt, wir gehen jetzt zusammen essen, das ist unser Tag, der wird hundertprozentig angenehmer und schöner sein als alle alltäglichen Dinge, die ihr davor gemacht habt, weil ihr Bewusstsein reinlegt, zu sagen, hier wollen wir zur Ruhe kommen und zu entstressen. Also Thema Ruhe ist ein Riesenthema beim Stress, ne?
Ja, so kommt man ja raus aus diesem Tunnel, ne? Und ich fand das Bild ganz schön, man muss die innere Peitsche aus der Hand legen. Oft hat man ja Stress, weil man sich selber nach vorne peitscht. Da kommen wir auch gleich noch zu. Es gibt ja positiven und negativen Stress. Ich persönlich bin ein sehr stressiger Typ. Ich kann aber super mit Stress und ich finde den gar nicht schlimm. Und ich sage auch im Turnier immer, das ist positiver Stress. Weil da bin ich voll in Aktion und alles. Und ich weiß auch, abends im Hotel, da schlafe ich gut. Und danach ist es auch vorbei. Aber ich finde das positiven Stress. Und das ist so die Sache, dass es so mega negativ verknüpft ist. So, auf der einen Seite spürt man sich ja mehr, hat aber Sorge, dass man es nicht schafft. Und deswegen hat man noch mehr Stress. Und ich glaube, da ist es wichtig, diesen Trigger zu finden und diese Peitsche aus der Hand zu nehmen, den Anspruch runterzuschrauben und zu sagen, entweder ich muss da jetzt durch und ich ziehe ein Fazit raus oder ich reflektiere mich und gucke, was ich beim nächsten Mal ändern kann.
Ja, da ist Selbstreflexion natürlich ein Riesenthema. Das ist ja etwas, was wir viel zu wenig machen im Tag. Zu sagen, bin ich mir selber gerecht geworden? Ist das meinen Werten entsprechend? Also Stress hat auch ganz viel, kommt auf, wenn wir gegen unsere Werte handeln zum Beispiel. Ja, also Linda und ich sind wirklich so Stressy-Typen, aber positiver Stress, mir geht es ja genauso. Also wir haben auch heute mal wieder mutig gesagt, was klappt, was klappt. Was nicht klappt, klappt halt nicht. Da sind wir halt so. Und dieses Thema, was du gerade hattest, mit den Fehlern richtig umzugehen, ist so wichtig. Ich habe mal ein Unternehmen gehabt, da habe ich gesagt, wir machen jetzt für jeden Fehler High Five. Weil der Vorteil ist, probiert das mal bei euch selber, so ein inneres High Five. Das ist der Vorteil ist nämlich, erstens, die Fehler werden gefeiert, also gehighlightet. Das heißt, wir werden uns der Fehler bewusst, die wir gemacht haben. Und in dem Moment, wenn man High Five macht mit sich selber oder mit den anderen, hey, du hast einen Fehler gemacht, High Five, ist keine Anklage dahinter, sondern eine Akzeptanz. Und in dem Moment, weil es bewusst wird, hat man eigentlich schon eine Lösung, wie man es beim nächsten Mal dann besser macht. Und deshalb ist es ein durchaus positiver Stress zu merken, oh, Fehler passiert, hey, cool, was kann man daraus lernen? Oh, es ist produktiver. Und ich denke, wir beide sind Menschen, wenn strukturierte Menschen mit uns arbeiten, in bestimmten Dingen, ich gebe heute Nachmittag ja noch den Workshop, bin ich strukturiert, total. Aber ich bin eigentlich kein strukturierter Mensch. Ich bin kreativer, künstlerischer Mensch. Und ich brauche meine strukturierten Menschen hinter mir, die dann mir die Strukturen schaffen. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, dass man sagt, ich muss das nicht alles alleine schaffen. Ich kann mir Hilfe holen. Den Profi, vielleicht eine Freundin, die was Gutes kann. Vielleicht ein Freund, der mich da besser berät, weil er ruhiger ist oder. Also Stress entsteht entweder in mir selber, weil ich eine zu hohe Erwartung habe, nicht der Realität entspricht, oder aber, weil ich Beziehungsstress kriege. Nämlich werde ich den Erwartungen der anderen gerecht. Ja. Wie empfindest du das da?
Ja, das ist genau die Erwartung von außen. Zum Beispiel bei Pferdethema, dass die Mutter erwartet, oder die, man kennt ja diese Schlittschuhlaufmutti, nennt man immer, die dann meckert, wenn das Kind nicht erfolgreich ist und das Kind kommt raus und dann wird gemeckert, das und das hast du falsch gemacht, obwohl sie selber gar nicht reitet. Also bei uns im Sport ist es ganz klar so, es gibt immer, man kommt raus, es wird gesagt, was war gut? Konstruktive Kritik wird angewandt. Was können wir besser machen? Im Idealfall macht man das sogar nochmal. Aber von Leute von außen, die einen nur kritisieren, das erhöht natürlich sehr den Druck. Ne? Und das ist immer die Frage, wie kann ich diesen Druck vermindern? Punkt 1, muss man die Mutter aufklären, wo das Kind wirklich steht und das Pferd. Das wäre mein Job als Trainer. Also ich habe schon auf Kursen Menschen gesagt oder auch Müttern, dieses Pferd darf von diesem Kind nicht mehr geritten werden. Das ist gefährlich.
Okay.
Das muss zu einem Trainer.
Ja.
Weil das war ein talentiertes Pferd, junges Mädchen.
Ich habe den Kombi jung ist natürlich dann
ganz schwierig. Ist gefährlich. Und ich habe auch gesagt, das Kind soll keine negative Erfahrung haben, das Pferd soll keine negative Erfahrung haben. Ich als Außenstehender darf das immer sagen. Und tatsächlich haben sie es zum Trainer gebracht. Und ich glaube, 3 Jahre später hat dieses Kind die DM gewonnen. Richtig, mit diesem Pferd.
Ja.
Und auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade auf einem Kurs einer Familie gesagt, das Pferd gesundheitlich angeschlagen aus der Vergangenheit, hatte Verletzungen. Ob es nochmal Superhorse mit Training-Elementen läuft, dieses Pferd sollte keine schwer belastenden Klassen mehr laufen. Weil es dann überfordert ist, körperlich wie mental, war sowieso ein sensibles Pferd. Aber ich als außenstehender Trainer darf das sagen. Es ist manchmal für die anliegenden Trainer sehr schwierig, weil die Leute sich da angegriffen fühlen. Aber ich empfinde es als meine Verantwortung als Trainer, das Pferd zu verteidigen. Und den Leuten ganz klar zu sagen, das und das ist noch möglich, das ist nicht möglich. Dann macht man sich auch mal unbeliebt. Aber es ist
dann, das wird jetzt schon viel zu tun. Das wäre wieder ein Trigger.
Es wird viele wieder Stress empfinden. Ne? Sie sagen dann lieber nichts, anstatt die Wahrheit zu sagen. Und da bin ich ja immer sehr straight. Und deswegen gibt es Leute, die finden das toll und finden das super und bedanken sich. Und es gibt Leute, die finden mich.
Die wenden sich dann ab und sagen, wenn das nicht meine Trainer ist, auch.
Genau, ist ja auch in Ordnung.
Genau.
Ne? Aber ich bin jemand, der offen und ehrlich seine Meinung sagt. Und deswegen habe ich da nicht so einen Stressor, was andere von mir denken, glaube ich. Weil ich das schon immer tue. Und wie gesagt, die Leute finden...
Ja, weil du auch die Verlässlichkeit in deinen Fähigkeiten hast. Ne? Also es ist auch was dir Stress mindert, ist zu wissen, was kann ich, was kann ich leisten und dafür dann noch einzustehen. Und stehst du damit auf eine Vision und sagst, doch, das ist so. Und es ist meine tiefe Überzeugung. Also Überzeugung ist ja auch ein guter Stress-Eliminator sozusagen. Weil wenn ich von etwas überzeugt bin, dann kann ja die Welt gegen mich sein. Dann sage ich, es ist meine tiefe Überzeugung und bin in aller Ruhe und gehe da in meine Kraft und dann... Also ich habe dann immer so das Bild, wenn jemand euch nicht mag, stellt euch vor, der gibt euch ein Geschenk und ihr wollt das Geschenk einfach nicht haben, weil ihr sagt, ihr kriegt Staubsauger oder eine Bratpfanne zu Weihnachten und habt euch, keine Ahnung, die großen Teddy gewünscht. Ihr solltet in der Lage sein, dieses Geschenk mit einem Lächeln, rote Schleife zu machen, zu sagen, ich danke für das Geschenk, aber es passt leider nicht zu mir. Und diese Haltung und dann Geschenks zurückgeben. Mhm. Und das ist was interessanterweise eher in den Gedanken funktioniert, als wenn man sagt, da sagt jemand was zu mir und da sage ich jetzt, nö, sehe ich anders. Weil dann plötzlich so eine zwischenmenschliche Ebene kommt, die natürlich in dem Moment auch wieder Druck ausübt. Ne? Also ich finde auch, dass das Thema Stress, gerade wenn es um Beziehungen geht, sehr, sehr oft damit zu tun hat, dass ich versuche, eine Person zu sein, die ich gar nicht bin.
authentisch sein, habe ich sofort gerade gedacht.
Ich hab jetzt zuletzt einen Mentalreitkurs gegeben bei Elmas Performance Horses mit der lieben Sonja zusammen. Und da war eine, ich hoffe, es ist okay, wenn ich es erzähle. Du weißt Bescheid, meine Liebe da draußen, liebe Grüße an dich. Es war toll. Und zwar, die hatte eine Stute, mit der ist sie gestürzt. Und die hatte wirklich, wirklich Angst. Also man sah ihr an, das ganze Gesicht, alle Muskeln waren angespannt. Und ich bin dann sehr über die Atmung gegangen und über dieses Entspannen. Und irgendwann merkte man, dass das Pferd sich auch immer mehr entspannte. Und die hatte Angst vor Galoppieren, weil da ist es wohl bei passiert. Und am nächsten Tag kam sie rein, war ein ganz anderer Mensch. Also es war wirklich so, also ich habe totale Gänsehaut gehabt. Und dann guckt sie mich an, ich glaube, heute galoppiere ich. Und das war wochenlang nicht denkbar gewesen. Einfach nur deshalb, weil sie plötzlich mit sich selber wieder mehr im Reinen kam. Und sie sagte dann den Satz, und es war so schön, ich habe das erste Mal wieder das Gefühl, was ich vor dem Sturz hatte. Das macht mir wieder Spaß und mir Freude. Und die Freude, die ist das, was ihr immer dabei haben solltet. Und wenn ihr merkt, ich habe da keine Freude dran, muss man manche Dinge auch mal ohne Freude machen. Also wenn unsere Oma, sag ich mal, die Kartoffeln immer nur mit Spaß aus der Erde gezogen hätte, wir haben alle verhungert. Also manchmal muss es auch ohne Freude gehen, aber es darf nie mit Angst oder Verzweiflung gehen. Also wenn man da ankommt, ist man auf dem falschen Weg. Und dann stresst das einen ungemein. Also prüf gut, macht es Sinn? Macht es, vielleicht ist das die Sinnfrage, steckt ein Sinn hinter dem, was ihr gerade tut, für euch, dann ist das völlig fein. Und dann bleibt in eurer Überzeugung.
Thema authentisch sein. Ich bin ja auch jetzt schon seit 2006 selbstständig in diesem Beruf, also sehr jung. Und damals habe ich mich noch für Kunden verbogen, weil ich gedacht habe, ich muss das so machen, das finden die besser.
Ah, okay.
Und habe mich dann selber unter Stress gesetzt, weil es eigentlich gegen meine Überzeugung ging.
Hast du es gemacht, dieses Verbiegen, weil du, sage ich mal, deinen Lebensunterhalt verdienen musstest und...
Genau, das waren gute Kunden, ich wollte die nicht verlieren, die wollten es so, also habe ich es so gemacht. Das hat mich aber so gestresst, dass mich das Körner gekostet hat. Und dann habe ich irgendwann den Schritt gefasst, mich von diesen Kunden zu trennen. Weil ich habe denen ganz ehrlich gesagt, ihr wünscht es euch so, ich biete euch das an. Und wenn das eurer Meinung nach nicht richtig ist, dann geht dahin, wo ihr meint, dass das richtig gemacht wird.
Okay.
Und das war ein großer Stress für mich und das war dann eine große Entstressung, dass ich da für mich einstehe, was brauche ich. Weil wenn ich selber gefühlt Handschellen anhabe und nicht meinen Job machen kann, dann kann ich ihn ja wieder nicht gut machen. Und ich glaube, so liegt es ganz vielen im Berufsleben, dass sie nicht offen trauen, sich zu sagen, was sie sich wirklich wünschen oder vielleicht, was man anbieten kann, zu leisten, gerade im Jobleben mit Vorgesetzten. Was erwartet der von mir? Was kann ich leisten? Wo fühle ich mich gut? Natürlich muss man auch mal Stresssituationen aushalten, über sich herauswachsen und das entwickeln.
Ja, das ist ja dann auch, sag ich mal, mit dieser Herausforderung und Fähigkeiten. Ihr müsst, um euch zu entwickeln, ihr könnt nicht nur im Flow bleiben, nicht nur in der Komfortzone. So, ihr müsst euch immer wieder da rausbewegen, aber dann auf der anderen Seite auch wieder relaxen. Und das ist dann die Wellenbewegung. Und irgendwann verschiebt sich dieser Flow nach vorne.
Genau, deswegen, wenn das ein chronischer Stress ist, über Monate, dann macht der einen wirklich irgendwann krank. Und deswegen glaube ich, es hat mal jemand zu mir gesagt, ihr habt ja so viel und so viele Termine und viele Turniere, Kurse, so viel unterwegs, wegen Burnout und so. Aber ich habe ja das Privileg, dass ich das gerne tue, was ich tue. Ich tue das sehr viel und sehr intensiv, aber wie gesagt, ich mache ein Mittagsschläfchen, ich hole mir meine Ruhephase, ich fahre mit meinem Mann in Urlaub und ich mache das voller Leidenschaft und Vollgas, aber ich hole mir meine Ruhepausen. Und das muss man, glaube ich, lernen, seine Kräfte einzuteilen.
Ja, das ist im Endeffekt so ein bisschen wie Essen, ne? Also du isst ja auch nicht, also ich sag mal, die Leute, die sich einen ganzen Teller reinziehen, weil sie meinen, der Teller ist halt voll, ich muss jetzt alles haben, die haben irgendwann Bauchschmerzen und die sagen, nee, reicht jetzt, ich bin gesättigt, die haben ein gutes Gefühl für sich dann selber, ne, in dem Moment. Also das ist auch etwas, wo Stress auch manchmal, wie du sagst, sein muss, um sich zu entwickeln. Man muss halt aufpassen, dass man nicht nur in der Überforderung drin ist. Spannend finde ich auch am Stress, deshalb ist vielleicht dann dieser Punkt, den du überwunden hast damals, wo du sagtest, ich habe mich verabschiedet von Kunden. Viele Menschen haben ja, also man muss unterscheiden zwischen Problemen und Konflikten. Und wenn ich ein Problem habe, ich habe eine Autopanne, ist das unemotional. Das wird aber sofort zu einem inneren Konflikt, wenn was Emotionales damit verbunden ist. Nämlich, ich wollte doch den und den abholen, weil ich muss jetzt zum Flughafen fahren. Schon ist die normale Autopanne etwas geworden, was zwischenmenschlich abläuft. Und zwischenmenschliche Konflikte produzieren viel mehr Stress als sachliche Probleme. Und das ist auch wichtig. Unterscheidet bitte, ist das gerade ein Problem, was ich habe? Also die Unterscheidung zwischen Problem oder und Konflikt ist elementar. Oder ist es ein Konflikt, der in mir tobt, nämlich zwischenmenschlich? Mhm. Also Problem wäre, ich muss Geld verdienen. Zwischenmenschlich wäre, ich will dir nicht enttäuschen. So, und das ist auch, was prüft das? Also wenn ihr Stress habt, prüft gut, bewege ich mich gerade auf der emotionalen Konfliktebene oder bewege ich mich auf der rationaleren Problemebene? Und dann versucht euch nicht da reinzubeißen, sondern schaut nach Lösungen. Und bei dir war die Lösung zum Beispiel, ich muss mein Geld verdienen. Ich lieg zwar an dem Kunden, aber das ist jetzt Prio, mein Geld verdienen, in dem Moment gewesen. Und irgendwann hast du gemerkt, nee, meine seelische Gesundheit, nämlich, dass ich mich nicht dauernd emotional in Konflikte reinbewege und mich dadurch stresse, ist mir wichtiger. Also hast du die Entscheidung für deine Gesundheit getroffen. Und ich meine, unter uns, es werden weitere Kunden kommen. Also du musst schon...
Voll, vollkommen richtige Entscheidung. Es hat viele Türen geöffnet.
Weiß man nicht, ja.
Eine Tür zugeht, geht hier eine andere Tür auf. Ne? Aber da fand ich ganz schön, so als Bild auch zu differenzieren, überfordert es mich oder ist es eine Herausforderung?
Es ist ambitioniert.
Genau. Ne? Ist es eine Herausforderung, die ich schaffen kann oder bin ich total überfordert? Ne? Und ich glaube, ich habe das Glück, dass ich ein sehr rationaler Typ bin und bei allen Problemen weiß ich sofort eine Lösung. Oder ich weiß, dass ich es nicht lösen kann. Oder der kann es lösen.
Mhm.
Ne? Und bei den Zwischenmenschlichen, das ist das, was einen wirklich triggert.
Also das stellt auch in den Bauch, ne? Das ist genau die Aua dann, ne?
Genau. Also Problemlösung ist relativ simpel für mich, weil ich das sehr schnell einsehe, dass man, ich habe auch immer 1000 Ideen. Und nicht immer zum Vorteil für meine Mitarbeiter und so. Was sagst du denn zu dem Thema Stresslevel?
So. Bei jedem Stresslevel finde ich interessant, weil jeder, ich sag mal, zum einen hat jeder individuell seine Stresslevel. Ist die Frage, was du eben gesagt hast, ist es noch eine Ambition? Also will ich mich weiterentwickeln und muss deshalb in eine Anstrengung, so würde ich es mal reingehen, die ist auch anstrengend, das ist auch Adrenalin, alles, was da hochkommt, oder gehe ich wirklich ich level es weiter ab, in eine Überforderung rein? Und dieses Level selber zu spüren, ist halt zum Beispiel elementar. Also bin ich gerade, ich sag mal, von 0 bis 10, bin ich gerade auf 4 und könnte es vielleicht eine 10 werden? Dann treffe ich schon hier meine Entscheidung? Oder sage ich, nö, ich will noch ein bisschen mehr? Also mein Bodybuilding als Bild, kennt ihr vielleicht alle irgendwie, habt einen Sack 25 Kilo Futter zu tragen oder ich habe meine Brust drücken zu machen. Wenn ich jetzt in die Überforderung gehe, bringt es mich weiter oder nicht? Das ist eine wichtige Frage, die man sich stellen soll. Also level ich es jetzt bewusst so hoch, dass es mich weiterbringt, weil ich als Bodybuilder, meine Muskeln wachsen nur dann, wenn ich ein Muskelversagen erzeuge. Also wenn ich was kaputt mache, also über meine Anstrengung hinweggehe, wird mein Muskel wachsen. Wenn ich in meinem ambitionierten Bereich bleibe, wird es nicht unbedingt so wachsen, wie wenn ich es wirklich einmal sage und jetzt gehe ich bis an meine Grenze. Die Frage ist, was ist der Output? Macht es Sinn, mich jetzt dahin zu treiben oder es dahin treiben zu lassen, weil ich auch vielleicht diese extreme Erfahrung mal machen muss, um zu verstehen, wie wichtig es ist, dass ich vorher schon das Level wieder runterbringe? Oder sage ich von vornherein, ich will gar nicht so ein hohes Stresslevel haben, aber dann muss ich sehr früh die Zeichen erkennen, wann es bei mir losgeht und dann Entscheidungen treffen. Also Entscheidungen kennt ihr alle, ihr habt eine Beziehung, die ist totale Grütze. Egal wie schlimm die Entscheidung ist, am Schluss zu sagen, ich trenne mich, danach geht es einem besser. Weil man entschieden hat. Selbstverantwortlich. Und das ist diese Selbstverantwortung, die ganz viel auch in diesen Stress, finde ich, mit reinkommt. Also zu sagen, bin ich in meiner Selbstverantwortung oder mache ich mich gerade abhängig? Weil Abhängigkeit macht extremen Stress. Ganz extremen Stress. Also es gibt einen Versuch mit zwei Ratten, die hat man in einen Käfig getan, hat so eine Gitterwand dazwischen getan, Metall, Metall, Metall. Und dann hat man eine Klingel klingeln lassen und immer, wenn die Klingel klingelte, 2 Sekunden später kam der Stromschlag für beide. Schlimmer Versuch, schlimme Studie, hat aber Folgendes ergeben. Man hat dann einer Ratte, ich sag mal Ratte A, einen Knopf reingetan und immer, wenn es klingelte, hat sie irgendwann herausgefunden, wenn ich dahin renne, auf den Knopf drauf drücke, kommt der Stromschlag nicht. Für beide. So. Und dann frage ich immer, welche Ratte hatte mehr Stress? Und viele sagen ja mit dem Knopf. Ist aber nicht so. Weil die hat ja eine Wahl. Ihr habt immer die Wahl, wie ihr mit Dingen umgeht. Immer. Das ist wichtig für den Stress gleich. Und die andere Ratte, die in Abhängigkeit von der Entscheidung der anderen lebte, ist ganz früh verstorben. Ganz früh verstorben. Also die hatte dann, ich weiß nicht, Tumore bekommen etc. Aber die ist wirklich ganz früh verstorben. Das heißt, gegen den Stress wirkt ein selbstverantwortliches Entscheiden.
Mhm.
Macht euch die Knöpfe, eigentlich ganz schön, macht euch die Boxentür auf und macht was anderes rein. Und wenn ihr selbstständig entscheidet, werdet ihr weniger Stress im Leben empfinden. Und dann kann ich auch leveln.
Mhm. Ja, und da ist ja auch die Verantwortung dem Pferd gegenüber. Ne? Hat mein Pferd Stress? Wenn ja, warum hat es denn Stress? Punkt 1, reitet mal am langen Zügel los. Viele Leute reiten los. Ich gebe ja viele Kurse.
Ja, ja, die müssen sofort zurück.
Also das Pferd kommt in die Halle aus der Box oder aus dem Offenstall, ist noch geführt im Offenstall, ist zwar gesattelt, und dann geht's los und dann wird gleich ein Signal gesendet.
Mhm.
Oder zum Beispiel, das Pferd versteht dich nicht, hat Stress, findet die Lösung nicht, ist so ein bisschen maulig oder wackelt mit dem Kopf. Und dann findet es die Lösung. Dann ist in dem Moment, wo das Pferd die richtige Antwort auf meine Frage gibt, muss ich den Druck wegnehmen, den Stress wegnehmen. Das Pferd lernt ja in dem Moment, wo ich den Stress, also den Truppen hat Ruhe. Nämlich auflösen.
Wir ja auch. Wir lernen in der Ruhe. Unser Körper entwickelt sich in der Ruhe und nicht im Stress, genau.
Und da zwinge ich ganz viele Reiter, auch im Gelände und in der Halle, mal am langen Zügel auch zu traben und zu galoppieren. Zum Beispiel auf dem Zirkel galoppieren, arbeiten das Pferd, durchs Genick stellen, rund machen, Stellung, eben whatever. Und auf der geraden ganzen Bahn, Zügel lang, meine Pause im Galopp. Viele machen immer Schrittpausen. Also im Galopp und im Trab ist immer Halligalli fürs Pferd. Und das stresst schon wieder Pferd. Da gibt es die Pferde, die rennen. Und es gibt die Pferde, die sind halb tot. Ich war gerade auf einem Lehrgang. Da war ein Pinto-Pony-Schecke. Ich bin total offen für alle Pferde. Da freue ich mich, jeder, der lernen möchte. Und die musste das Pferd spornieren und im Schritt zu bleiben. Das kann ja nicht sein, habe ich gesagt. Das Pferd hat ja in meinem Leben abgeschlossen, dass ich die ganze Zeit den Sporn benutzen muss, tot, ne? Um dieses Pferd zu motivieren, zu gehen. Ne? Also das hat gelernt, diesen Druck zu ertragen. Ne? Also, klares Feedback geben. Und das Pferd lernt oder entspannt sich am langen Zügel auf Pferde, die spannig sind. Geht in eine Wolte, bis es sich beruhigt und dann löst den Druck. Ich sage, das ist wie Flitzebogen spannen. Man fischt das Ding an.
Naja, klar.
Auch im Gelände. Die spannen
Weil
Pferde.
Weil wenn der Hand reingleitet, ja, so. Ne?
Also da kannst du auch ziehen. Ich springe ja raus weg oder gerne durch an der Kraft. Genau. Ja, und auch da, du überträgst ja die Spannung. Du hältst die Luft an. Riesenthema für Reiter, die Luft anhalten. Ne? Die atmen nicht mal vor der Prüfung. Haben wir da schon drüber gesprochen in unserem Podcast, ne? Dass viele Leute auf einmal anders atmen und das Pferd sagt, okay, Alarm.
Danke für die Info, ne? Vielen Dank für die Info. Ich atme dann auch nicht mehr.
Genau, und dann scannen die mal los. Vor was muss ich denn jetzt hier Angst haben?
Ja, das denke ich auch. Und deshalb ist es halt wichtig, sehr, sehr, sehr früh seine Stressträgerpunkte zu verstehen, also im Bewusstsein wieder zu gelangen, zu sagen, wo habe ich meinen Stressträgerpunkt? Und viele Leute übertragen ja auch diese Punkte, die sie im Leben haben, total aufs Pferd. Also wenn jemand Kontrolletti ist, dann fällt es ihm schwer, die Zügel mal loszulassen, ne? Und zu sagen, okay, vielleicht habe ich ja die Chance, jetzt hier auf dem Pferd meine Erfahrung zu machen, die mich persönlich weiterbringt. Mhm. Und für die ist Loslassen purer Stress. Dieses kraftvolle Festhalten und egal um was es ist für die eher das Gefühl von, das kenne ich, das fühle ich, als zu sagen, loslassen, um Gottes Willen. Da kann ja die Eskalation kommen.
Süß.
Aber totaler Wahnsinn. Also wir reden bei diesen ständig Treiben von Babysitten, ne? Also hör auf, Baby zu sitten, lass dem Pferd selber die Entscheidung. Du sagst ihm einmal, hey, ich schnalze, geh doch bitte schneller. Und wenn es dann nicht tut, gibst du ganz kleine Hilfe. Ich habe gesagt, ich hab gemeint, was ich gesagt habe. Mhm. Ich habe es gemeint, genau wie im Spin, immer dieses Treiben. Quatsch. Einmal anspinnen, das Spin muss eigentlich die Entspannung sein. Und dann zu sagen, hey, du kannst dich selber bewegen, das ist nicht mein Job. Und deshalb stressen sich auch viele Menschen im Leben, weil sie meinen, alles mit sich herumtragen zu müssen. Und je für jeden die Handlungen tun zu müssen. Nein, Menschen sollen selbstverantwortlich sein. Ja? Und das ist eben auch was, dass ganz viele, und es ist, glaube ich, wirklich ein Frauenthema. Also liebe Leute, es gibt Klischees, die sind da und da können wir uns auch nicht rausreden, die sich um alles kümmern müssen und da nicht verstehen, warum der Mann zum Beispiel nicht jetzt mal den Küchentisch selber abräumen kann. Der ist schon ganz woanders in seinen Gedanken. Der hat jetzt gefrühstückt, ist ja vorbei. Der ist da gar nicht, wir sind da. Aber zu sagen, hey, ich erwarte jetzt als Partner von dir, dass du das auch mal tust. Und wenn wir mehr in partnerschaftlichen Dingen denken würden, nämlich zu sagen, wir haben Partnerschaften und da hat ja jeder was zu leisten, hätte man seine Welt viel entstresster, weil man selber sich viel weniger aufbürdet. Also wir haben auch Zuschriften bekommen, wo Menschen halt eben gesagt haben, ja, ich mache immer so viel und das ist dann, da weiß ich gar nicht mehr, was muss ich noch machen und dann versage ich da und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, logisch hast du das, weil du ja eine Anforderung an dich stellst, die ja nicht gerechtfertigt ist, sagen wir so. Es ist nicht gerechtfertigt. Ich würde gerne in das Thema Stress noch was anderes reinbringen. Kam mir eben bei einem Beitrag von dir, den du gesagt hast, das Thema Ziele. Ob das Ziel überhaupt dem entspricht, wo ich mich gerade im Leben befinde. Also ein Ziel hat per Coaching eine ganz klare Definition. Das ist die sogenannte SMART-Formel. Vielleicht kennen es einige von euch da draußen. Und zwar muss ein Ziel spezifisch sein.
Also definiert.
Also ich sage jetzt mal, ja genau. Also spezifisch wäre nicht, ich laufe, sondern ich laufe den Marathon. Dann muss es messbar sein. Also der Marathon ist 42, keine Ahnung, ich bin kein Läufer, 1,78 Kilometer. Ist also spezifisch, ich laufe einen Marathon und es ist messbar. Ich habe die genaue Kilometerzahl. Das eventuell, je nachdem, wo er gelaufen ist, kenne ich sogar noch Steigungen und Gefälle. Das Netze ist A, ambitioniert. Es muss ambitioniert sein. Also es muss mich weiterbringen, mein Ziel. Das ist kein Ziel, das ist ein Ding, was ich gerade eh schon im Leben habe. Dann, es muss, Achtung, realistisch sein. Bin ich jemals einen Marathon gelaufen? Bin ich? Mache ich. Bin ich noch nicht? Oha. Habe ich aber generell nach Arztbesuch die körperliche Konstitution? Habe ich. Ist realistisch? Gut, passt auch. Und dann muss es, Achtung, terminiert sein. Wenn ihr in eurem Leben den Marathon immer vor euch hinschickt, ich werde irgendwann den Marathon laufen, kann es sein, dass ihr es nie erreicht. Wenn ihr also einmal einen Termin setzt, ich sage jetzt mal, für mich wäre, ich bin noch nie großer Läufer gewesen. Am 31.12.2025 werde ich in Berlin den Marathon laufen. Ich habe es bisher noch nicht getan. Es ist ambitioniert, es ist messbar, es ist realistisch, funktioniert. Dann kann ich am Schluss sagen, ich habe mein Ziel erreicht. So, aufs Reiten. Ich will die German Open reiten. In der EWU. Was muss ich dafür? Also dann passe ich meine Handlung übrigens daran an. Also sage ich, okay, Ziel ist German Open reitet. Habe ich überhaupt ein Pferd? Achso, okay, ist realistisch, ich habe ein Pferd und ich kann mir eins leihen. Das Turnier wird stattfinden, ich bin geritten, ich bin auch schon Pattern geritten, funktioniert. Dann gehe ich hin und sage, okay, es ist realistisch, es ist messbar. Ist es messbar, die German Open? Ja, ich will den Junior Trail reiten. Dann habe ich auch nur so und so viel Stangen, so und so viel Tore. Ist es ambitioniert? Ja, es ist ambitioniert, weil ich habe noch keine Prüfung geritten. Wäre zu überlegen, ob man nicht vielleicht ein kleineres Turnier zuerst reitet. Es ist realistisch, ja, kriege ich hin mit meiner Absprache mit meinem Trainer, es ist terminiert dann und dann. Und dann kann ich meine Maßnahmen anbringen. Aber wenn ich das nicht habe, ist es ein Wunsch. Und das kann mich stressen. Weil ich in dem Moment nicht realistisch bin, nicht terminiert bin, nicht messbar bin, nicht ambitioniert bin. Wie machst du das mit deinen Reitschildern?
Ich bin da sehr, sehr ehrlich. Also bei mir dürfen die viel am Anfang nicht. Also es kommt natürlich aufs Pferd und auch den Reiter an. Und dann ist ja meine Expertise ist ja wichtig, ob das ein realistisches Ziel ist. Sonst hole ich die nämlich gleich mal wieder runter und du fängst mal schön LK4 an und DM kannst du in 3 Jahren
reiten. Okay.
Genau, ne? Aber das ist ja diese realistische Selbsteinschätzung.
Wie reagieren die darauf?
Gut. Das Gute ist, die vertrauen mir, weil die ja wissen, dass ich ja so ein bisschen Erfahrung. Also die Leute, die zu mir kommen, wissen, also ich glaube, viele von mir wissen, dass ich sehr ehrlich bin und dir sage, was ich denke. Ich glaube, das stresst manche Menschen, aber manche auch eben nicht, weil die genau wissen, dass ich sage, was ich denke. Ich eier nicht so drum rum. Also
vielleicht mal mir losen lassen können, weil sie dir vertrauen, sagen, okay, wenn sie das sagt, vertraue ich drauf.
Ja, oder die Linda ist doof, hatte ich auch schon mit Kunden. Ich hatte ein Pferd im Training, jetzt sollte auf die DM. Und dann sage ich denen, ja, wir gucken mal, wie es läuft. Und dann sage ich denen vor der DM, ganz ehrlich, das Pferd braucht so eine Sternstunde, um ins Finale zu kommen. Ich möchte das ehrlich und offen sagen, ich nehme das Pferd mit, aber schraubt eure Erwartungen runter.
Was kann anderes sein?
Genau. Ne? Und das ist wichtig. Und dann gibt es Kunden, die danken mir das und sagen, boah, danke Linda, dann spare ich mir das Geld.
Genau.
Und es gibt Kunden, die sind stinksauer, gehen zum anderen Trainer, fahren auf die DM und erreichen kein Finale.
Nur viel Geld.
Und sind woanders unglücklich, sage ich dann immer. Ne? Aber ich möchte immer ehrlich in meiner Einschätzung sein, weil das ist ein teures Hobby. Und es gibt die Leute, die sagen super und es gibt die Leute, die wollen es nicht hören. Und dann kommen und gehen sie. Und das ist das Positive. Aber ich fand dein Bild so schön mit diesen Stufen nach oben. Und ich habe es jetzt letztens auch bei Insta gepostet. Es geht ja darum, die erste Stufe zu nehmen. Und dann die zweite Stufe. Und dann die dritte Stufe. Und vielleicht geht es auch mal eine Stufe zurück. Oder 2 Stufen, weil ich ein neues Pferd bekomme.
Absolut.
Und dann geht es wieder hoch. Und da ist wichtig, es geht ja darum, dass man, wir haben im ersten Part gesagt, man kann es noch nicht. Und auf der anderen Seite muss ich als Profi ganz ehrlich sagen, das Pferd ist dafür nicht geeignet. Es gibt ja auch Pferde oder Reiter, die sind dafür nicht geeignet. Wenn ich mit einem SUV auf die Rennstrecke, den WT3, den Formel-1-Wagen fahre, dann muss ich meinen Anspruch senken. Dann kann ich ja schön ein paar Runden fahren, aber ich habe keine Chance gegen das
Pferd. Ja, dann ein anderes Ziel haben. Ne? Da musst du in dem Moment sagen, okay, mein Ziel ist es jetzt 2 Runden zu fahren und lebendig anzukommen, sage ich mal.
Genau.
Und nicht, ich will hier Erster werden. Ne?
Und ich sage immer, auf dem Turnier, in der Regel ist es so, weil Reiter und Pferd schon gestresst sind, weil es eine unnatürliche Situation ist am Anfang, weil es eine neue Situation ist, ist das Pferd doppelt so reaktiv. Also sogar so bei Rückwärts-Seitwärts-Hindernissen, wenn da schon zu Hause Hektik herrscht in gewissen Manövern, dann ist das auf dem Turnier doppelt so schlimm und dann ist vorbei. Deswegen sage ich immer, das muss zu Hause ganz in Ruhe klappen, damit es auf dem Turnier in der mittleren Ruhe. Wenn das zu Hause schon nicht klappt, dann weiß das Unterbewusstsein vom Reiter ja auch, denn echt klappt das noch absolut. Aber ich will jetzt an diesem Turnier teilnehmen und da bin ich ehrlich und sage, tu es besser nicht. Oder auch mit Jungpferden, die sind im Wachstum, die müssen nochmal 2 Monate auf die Weide. Und wie gesagt, es gibt immer Kunden, die finden es toll, dass wir da ehrlich und authentisch sind und trauen unserer Erfahrung. Und manche wollen es nicht wahrhaben und fallen leider auf die Schnauze. Und das ist leider bei Pferden so, dass das Pferd dann leider oft der Leidtragende ist. Ne?
Ja.
Weil dann fester gezogen. Also den Druck zu erhöhen, ist nicht die Lösung, finde ich immer. Ne? Man muss auch mal einen Schritt zurückgehen. Aber man muss Ambitionen haben. Und das finde ich auch gut. Das habe ich auch selber. Ich tue mich unheimlich schwer, Pferden nur im Kreis zu reiten. Vor irgendeinem Ziel. Das soll mit dem Kunden besser die Übergänge laufen oder es soll besser am Gelände laufen oder es soll einhändig laufen oder am fliegenden Wechsel. Und dann habe ich kein Problem, dieses Ziel in 12 Schritte zu teilen und nur den ersten Schritt zu gehen. Aber ich bin auch jemand, der irgendwo drauf hinarbeiten möchte. Ich
verstehe.
Und nicht gekoppelt an Erfolg offensichtlich auf Turnieren, sondern für mich ist Erfolg Entwicklung, dass es besser wird. Und das ist gerade mit den Lebewesen.
Wir machen jetzt gerade mal, wir halten den Satz immer gerade fest, weil ihr Lieben, bei uns ist ja alles ungeprobt und ungeplant. Ich glaube, ich kriege mit, dass Lindas Mikro ist ständig gegen ihre Grippeschnalle tacker.
Was siehst du? Höher? Ja, ich mache mal einen höher. Siehst du mal einen. Vor allem, wenn ich mich so viel bewege. Jetzt ist wieder besser. Sehr gut.
So. Ja, und jetzt, du hast gerade eben das Wort Druck angesprochen. Das finde ich auch sehr wichtig, weil der Druck kann natürlich von außen kommen oder von innen. Ne? Ja. Also Motivation wird ja auch noch ein Thema sein. Deshalb gehen wir jetzt nicht so sehr in die Motivation von meiner Seite jetzt gerade mal rein. Aber das Thema Druck, und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, und da kommen wir immer wieder an in unseren Gesprächen, dass halt die falsche Erwartungshaltung vorliegt. Ne? Also Druck entsteht ja nur dort, wo man über seine momentanen Fähigkeiten hinaus etwas erlebt oder wo von außen, ich sag mal die Helikoptermamas und Papas dieser Welt, eine Erwartung auf uns legen. Mhm. Und ich höre das immer mehr auch bei Jugendlichen. Vielleicht ist es so, dass die Eltern sich geändert haben, auch im Reiten, dass die Kinder sich immer weniger zutrauen. Also es gibt entweder die ja gemäß Generation Insta meinen, sie müssen ja alle so besonders sein. Leute, seid einfach normal. Das Besondere wird kommen. Wenn ihr normal seid und euren Job gut macht, werdet ihr irgendwann Bereiche haben, wo du sagst, ach guck mal, das kann ich ja mega. Und da werdet ihr hinkommen. Da werdet ihr auch keinen Stress haben. Aber es gibt halt eben auch diese anderen, die einfach nicht mehr in der Lage sind, sich selber mal durchs Leben zu bewegen. Also ich hatte das zuletzt, ganz andere Story, im Fitnessstudio. Da hat ein junger Mann sein Schloss vom Schrank verloren. Dann stand er da völlig hilflos, mein Schloss ist weg. Ich gucke den an, sage ich, ja, und nu? Ja. Sag ich, was kannst du denn tun? Ja, suchen. Sag ich, da geh mal suchen, wo warst du denn? Dann hat er, am Ende habe ich ihm dreimal gesagt, geh da mal vorne fragen, ob das Schloss abgehoben ist. Also die Aktion war, es wurde ein Bolzenschneider organisiert. Es wurde erstmal ein Magnet organisiert, damit er unter jedem Gerät, wo er war, suchen konnte, war nicht. Dann wurde ein Bolzenschneider von irgendwem organisiert. Dann wurde hochgegangen und ich sage nochmal zu ihm, geh doch mal und frag mal nach, ob es abgegeben wurde. Es ist abgegeben worden, der Schlüssel. Also er hätte es einfach öffnen können. Und da ist auch sowas, wo ich oftmals gerne den Eltern zurufen möchte. Und eben, das hat auch ganz viel mit den Kindern auf dem Pferd zu tun. Lasst sie doch mal selber den Sattel schleppen.
Mal aus.
Lasst sie doch mal selber die Erfahrung machen. Haltet euch doch mal bitte zurück, damit sie merken, wo ihre Fähigkeiten liegen. Und gerade dieses ganze Thema Mobbing und so, was ja auch ein tierischer Stressfaktor ist, ein emotionaler, passiert ja nur deshalb, weil die Kinder sich oftmals nicht zutrauen, die anderen diese Überflieger sind und überhaupt keinen Respekt mehr empfinden vor jemand anderen. Und deshalb, liebe Eltern, wirklich ein ganz großer Aufruf, die können ihren Teller selber zu Hause wegräumen. Die können mal einen Staubsauger nehmen. Und so ist es auch beim Pferd. Wenn ich ständig alles hinterhergetragen kriege, wo soll ich dann die Verantwortung lernen, die ich habe in mir selber, dem Pferd auch dienlich zu sein? Das ist so wichtig, finde ich. Und zu sagen, hey, was ist denn mein Teil? Was ist denn meine Verantwortung in dem ganzen Ding, dass das hier funktioniert? Und das gilt natürlich für Erwachsene genauso wie für jetzt Jugendliche. Aber gerade im Jugendreiterbereich ist das so elementar wichtig, dass die auch mal Frustrationen erleben und auch lernen, damit umzugehen.
Niederlagen, das Erste, was man lernen muss, ist verlieren.
Ja, das Erste, was jeder Spitzensportler lernt, wenn man die großen der Sportarenen sagt, die haben so viele Niederlagen erlebt, aber wieder aufzustehen, zu sagen, was lerne ich draus? Und was kann mich jetzt daraus weiterbringen? Das entstresst. Aber da zu liegen in meinem Leid, rumzuheulen und irgendwer trägt mir die Sachen wieder weg, das bringt einen einfach nicht weiter. Und das, was daraus produziert wird, ist geminderte Fähigkeiten und dadurch mehr Überforderung und dadurch viel mehr Stress. Also die Eigenverantwortung, ein Riesenthema im Thema Stress. Was ist mein Anteil an der Sache und wie könnte ich mein Verhalten ändern, um zu einem positiven Ergebnis zu kommen?
Habe ich eine schöne Story von vor 2 Jahren auf einem Turnier. Stehe ich vorne beim Warm-up, das ist so der vordere Bereich vor der Showarena, kommt ein Mädchen raus, eine Jugendliche, so bestes Teenie-Alter, würde ich sagen, hatte ein Pferd, was Angst hatte in der Showarena, sprich das Pferd hatte Stress und ein Problem. Der genervte Teenie kam raus und wollte das Pferd abstrafen dafür. Und dann habe ich sie gesagt, ganz ehrlich, dein Pferd hat schon ein Problem. Jetzt solltest du doch mal dafür sorgen, ob du deinem Pferd helfen kannst.
Ja, genau.
Da hat die mich mit so Augen angeguckt, die hätte ich am liebsten gefressen. Aber die weiß, wer ich bin.
Okay, also tut
die hat mich nicht getraut, mich zu fressen. Und ich glaube, ganz ehrlich, der Trainer und die Eltern waren richtig dankbar, dass ich das getan habe. Aber die wollte rauskommen und ihren Frust am Pferd ablassen. Und da ist ein No-Go für mich.
Nee, das geht gar nicht.
Man kann enttäuscht sein, das ist alles in Ordnung. Man kann auch noch eine Runde galoppieren oder so. Aber im Endeffekt hat das Pferd ein Problem. Und wenn es dann noch ein Problem auf dem Rücken hat, dann wird das nächstes Mal völlig eskalieren.
Mhm.
Da muss man eigentlich vertrauensbindende Arbeit leisten, damit das Pferd beim nächsten Mal weiß, okay, die hilft mir. Und das ist ja unser Job als Profi. Wir reiten unerfahrene Pferde, die unsicher sind, weil wir der souveräne Part sind. Wir helfen den Pferden, dass sie ein positives Erlebnis haben.
Also, dass sie aus ihrem Stress rauskommen.
Genau. Und wenn sie dann Routine am Turnier kriegen, kann der Kunde ein entspanntes Turnier mit denen reiten, weil der ist ja kein Vollprofi. Muss man sich natürlich leisten können, keine Frage. Aber wenn das Pferd ein Problem hat, ist die Frage, wie kann ich dem Pferd helfen und nicht, das ist ein blödes Pferd.
Und genauso das ist ja zwischenmenschlich.
Ja.
Ja, das ist ja so oft auch, dass Menschen schlecht behandelt werden, die ein Problem haben, anstatt zu sagen, hey, wie kann ich dir denn helfen? Da muss man natürlich sein Ego mal wegstellen, nämlich sein eigenes Ego. Ich habe jetzt hier das Ziel, so und so zu laufen, sondern einfach mal zu sagen, okay, ich merke, mein Mitmensch, mein Gegenüber hat gerade ein massives Problem. Was für Fähigkeiten habe ich denn in mir drin, um dieses Problem zu lindern oder diesen Konflikt zu lindern? Und das ist ja reine Ego. Also das ist ja wirklich ein reines Ego-Verhalten. Ich will hier jetzt gewinnen und Entschuldigung, das blöde Pferd macht hier gerade nicht mit.
Funktioniert nicht.
Das ist keine Maschine, es ist ein Lebewesen. Und so ist es zwischenmenschlich auch. Wenn ich eine Führungskraft coache und der regt sich über einen Mitarbeiter auf, die erste Frage, die ich stelle, ist, was ist denn an deinem Anteil daran, dass er nicht befähigt wurde, eine Fähigkeit zu entwickeln, die ihm jetzt helfen würde, weniger Stress zu haben?
Genau. Dann Druck rausnehmen.
Ja,
das ist der Schlüssel, nicht erhöhen.
Dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, ja, wie? Sag ich, wie können Sie denn jetzt diesen Druck lindern? Oder wie können, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich in ein Unternehmen komme, dann ist es ganz oft, und es ist wirklich eins zu eins wie bei den Pferden, finde ich, ganz oft, dass ich sage, ja, wie gehen Sie denn mit Ihren Mitarbeitern um? Sagen Sie denen, was sie tun sollen? Ja, genau. Und dann wundern Sie sich, wenn es nicht klappt. Ja, genau. Sage ich, es gibt zwei Wege. Ich kann entweder sagen, tu es, muss auch mal sein. In Notsituationen muss das einfach funktionieren. Dann ist Vertrauen aufgebaut. Also ein Kind, was auf die Straße läuft, dem kann ich jetzt auch nicht erklären, von links kommt der LKW, das wäre schön, wenn du jetzt da hingucken würdest, sondern Stopp ist Stopp. Das ist aber auf der anderen Seite, ist es viel wichtiger, in dem Moment mal zu sagen, du, wo ist denn dein Problem? Also ähnlich wie bei der Pferdesituation, wo ist denn dein Problem? Okay, was hättest du denn jetzt für eine Lösung für mich? Kann ich beim Pferd natürlich nicht so machen. Wie würdest du es denn lösen, wenn du jetzt von außen drauf schauen würdest? Das wäre ein Freund von dir. Ja, ich würde das und das machen. Okay, probier das. Und dann fange ich an zu befähigen. Und im Endeffekt war diese Jugendliche ja selber gar nicht dazu in der Lage, eine Fähigkeit in sich zu tragen, zu sagen, Pferd hat Stress, ich aber nicht, weil ich habe die Möglichkeit.
Kann man nicht erwarten.
Kann man nicht erwarten. Du hast sie auch nicht begleitet, ja, ist ja gar keine Frage. Aber man kann schon, finde ich, auch in dieser Jugendarbeit früh gute Dinge anlegen und zu sagen, hey, vielleicht braucht da jemand deine Hilfe und vielleicht solltest du nicht urteilen. Und ich finde, das ist überhaupt im ganzen Bereich des Lebens, auch was Stress angeht, ein riesen Vorteil, wenn man einen Spruch sich mal inhaliert. Wäre vielleicht auch ein schöner Spruch, fällt mir gerade ein. Für eventuell mal T-Shirts oder so. Sei neugierig und nicht verurteilen. Be curious and not judgmental. Wenn da was ist, guck hin und sag, das ist ja mal spannend, warum ist das so? Und was könnte ich tun? Oder warum macht er das? Wie könnte ich diesem Menschen helfen? Wie könnte ich diesem Pferd jetzt helfen? Und nicht, blödes Pferd, Idiot. Ja, beim Menschen Idiot. Der ist ja nur schlecht gelaunt. Es wird ja Gründe geben. Also neugierig sein und nicht verurteilend sein, hemmt Stress in mir selber, weil ich in dem Moment mich nicht angegriffen fühle, sondern sage, hey, okay, ich beam mich raus. Ist ja spannend. Was sagt mir das gerade über mich? Was sagt mir das über den Menschen? Und eben nicht zu sagen, das ist ein Idiot, ich wende mich ab. Ich habe mir die Chance genommen zu lernen, und ich habe ihm die Chance genommen, sich weiterzuentwickeln.
Ja, und da ist auch der Appell auf dem Abreiteplatz oder zu Hause in der Halle, wenn ihr merkt, das Pferd hat ein Problem, sprich es entzieht sich, sprich es rennt oder es klemmt oder es steckt einem Schweif oder steckt einem Kopf, dann muss man mal kurz durchparieren und überlegen, wie kann ich diesem Pferd jetzt helfen? Steige ich ab und longiere es ab?
Genau.
Gehe ich erstmal eine Runde Schritt, dass es runterfährt oder führe ich es eine Runde, damit es eine positive Erfahrung wird, weil ich genau weiß, ich reite jetzt in diese Ecke und es wird explodieren. Dann lass das doch einfach mal besser. Dann steig doch mal ab und häng das Pferd an die Longe, dann kannst du mal kurz explodieren. Ne? Oder, andere Seite, ich sag immer, wenn du dich mit dem Pferd nicht ins Gelände traust, dann brauchst du nicht aufs Turnier fahren. Wenn du nicht an einem blöden Baum vorbeikommst, wirst du auf dem Turnier nicht an dem Regenschirm vorbeikommen, nicht an dem Plastikstuhl, nicht an dem Kind, was da herumspringt, nicht an dem Hund. Also bring dich und dein Pferd im positiven Sinne in neue Situationen, ich würde es nicht Stresssituationen nennen,
ist ja auch so,
bring dem Pferd bei, genau, ausreiten, eine Runde um den Hof reiten, eine Runde spazieren gehen, am Trecker vorbei, aber versuche eine positive Situation daraus zu kreieren, dass das Pferd ein gutes Gefühl hat, dass das Pferd immer weiß, okay, ich find's gruselig, aber da oben die hilft mir. Wenn das Pferd denkt, okay, ich find's gruselig und jetzt krieg ich noch Ärger, dann kommt die Überreaktion und dann geht's richtig hin.
Weil es ein Fluchttier ist und in dem Moment sagt, okay, ich muss jetzt einfach weg.
Oder es kämpft, ne? Steiger, Bocker. Ne? Genau. Also wenn ein Pferd richtig steigt und bockt, das ist für mich die absolute Form von, oh Gott, ich habe ein Riesenproblem. Das ist unheimlich anstrengend für ein Pferd. Das tut kein Pferd freiwillig. Das ist ein Riesenhilfeschrei, wenn ein Pferd sich so entzieht.
Kann auch gesundheitliche Natur sein, kann wie auch immer sein, aber es ist meine Aufgabe als Reiter, sorgsam damit umzugehen, zu sagen, welche Basis kann ich legen, damit das jetzt gelingen kann. Ne?
Genau.
Und da wäre zum Beispiel, ist dann auch im normalen Leben so, schaut, wann kommt der Stress auf und versucht mal die gleiche Situation in einem Rahmen zu erleben, zu erzeugen, in dem ihr euch wohlfühlt.
Mhm.
Und wo ist das dann auch stressig? Weil dann hat es was mit der Änderung der Location zu tun.
Ja.
Vielleicht ein anderes Gegenüber zu haben. Plötzlich steht mein Chef da. Obrigkeitsdenken, ne? Ich habe mein Selbstwert ist nicht da, wo er hingehört. Zu Hause traue ich mich das. Hat es hundertprozentig was mit Selbstwert zu tun? Nämlich habe ich den gleichen Selbstwert in mir, wenn ich in eine andere Situation gehe. Wäre wichtig und richtig, ist aber oft nicht so gegeben. Ne? Und oder halt auf der anderen Seite zu sagen, okay, nee, ich bin hier zu Hause damit fein, da nicht. Vielleicht bin ich zu Hause nicht immer damit fein. Vielleicht soll ich es zu Hause erst noch mal ein paar Mal erleben, bis ich sage, okay, jetzt bin ich fein, jetzt bin ich in meiner Kraft und dieses Gefühl versuche ich jetzt woanders auch hinzutragen.
Genau, also kleinschrittig aufgliedern und dann kleine Schritte nacheinander machen. Man muss ja nicht gleich 3 Stufen nehmen, sondern vielleicht auch nur eine halbe Stufe. Ne? Und dafür muss man es aber wirklich reflektieren. Wo ist es? Wie kann ich es strukturieren? Und wie kann ich vom Leichten zum Schweren gehen? Und immer wenn es ein Problem gibt, egal ob beim Reitschüler oder beim Pferd, gehe ich einen Schritt zurück und gucke, ob das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, brauche ich ja nicht eine Schippe.
Ja, da kann ich eventuell noch einen Schritt zurückgehen. Und das ist gut, dass ich das tue. Es ist kein Verlust, es ist kein Fehler, es ist kein Versagen. Es ist einfach eine Konsequenz dessen, und Konsequenzen sind positiv oder negativ, je nachdem, wie man sie auslebt, eine Konsequenz dessen, dass es da halt noch nicht funktioniert. Ne?
Auch eine schöne Story von der DM. Ich hatte ein Pferd dabei, ich war im Junior-Trail-Finale. Es war ein Kundenpferd von der Tanja, die reitet bei mir. Also es war bei mir im System, aber eigentlich hat sie es geritten, weil ihr eigenes, sie konnte nicht. Ich habe es mitgenommen. Ich war im Junior-Trail-Finale, es war ein 5-Jähriger, also wir mussten gegen 6-Jährige. Ich war froh, dass ich drin war, weil es war okay. Es lief gut, aber jetzt nicht Bombe. Es war jetzt klar, mit dem gewinne ich nicht oder so. Und im Finale war so eine ganz schwierige Galoppstange, irgendwie 5 Stück hintereinander.
Okay.
Ich hatte wenig Zeit, das zu üben. Ich habe es einmal gemacht, es hat gar nicht geklappt. Dann habe ich es nochmal gemacht, dann hat es geklappt, also am Tag vorher. Und am Tag der Show, also des Finals, hatte ich wenig Ansprüche, das war schon mal positiv. Und ich habe nur eine Stange geübt, damit das Pferd ein super Gefühl hatte.
Mhm.
Ich habe überhaupt nicht auf dem Problem rumgeritten und den Stress und den Druck erhöht, sondern im Gegenteil. Ich wollte, dass das Pferd sich so gut fühlt und so selbstbewusst ist, wie es geht. Und mir war klar, wenn ich das übe, ist das Selbstbewusstsein weg.
Mhm.
Auch mein Bild ist weg, weil ich weiß ja, also ich habe gerade 4-mal gemacht, das hat 3-mal nicht geklappt. Was ist denn das für ein Mindset? Und ich habe wirklich nur eine Stange mit dem geübt. 2-mal habe aufgehört. Nicht mehr Galoppstangen und ich habe mit dem das Finale gewonnen.
Ach komm,
ja.
Ist nicht dein Ernst.
Keine Erwartung und mit einem guten Gefühl rein.
Ja, ja.
Ne? Das ist oft sind die Erwartungen zu hoch,
Wahnsinn.
Der Druck an sein selber zu hoch, der Druck der Erwartungen zu hoch. Und viele Reiten machen es oft so lange, bis das Pferd wieder demotiviert ist und dann ein Problem bekommt, obwohl wir vielleicht gar keins hatten, aber wegen der stressigen Situation, wegen Finale.
Weil man selber den Mappen schraubt, an sich selber und dass man dann in dem Moment natürlich auch eine Wirkung aufs Pferd hat.
Genau.
Da vergessen natürlich.
Also nicht auf dem Problem rumreiten, sondern positive Verbindung herstellen, dass das Pferd sich möglichst mental und körperlich gut fühlt und nicht überfordert. Ne? Und das ist aber total ambitionslos. Ist lustiger, kleine Fun-Story. War morgens um 8 Uhr. Die Hälfte meiner Familie hat noch geschlafen.
Nee, hat keiner mitbekommen.
Weil alle gedacht haben, dann wird sowieso nichts. Kann man schlafen, ne?
Habe ich übrigens eine ähnliche Story auch von meiner Profikarriere. Da waren wir damals bei den Amateuren. Beim Tanzen waren wir nicht unter den besten. Also wir wollten eigentlich ins Finale besten 6 werden. Wir waren, glaube ich, noch nicht mal unter den 24. Ich war so enttäuscht. Ich habe gedacht, ich höre mit dem ganzen Rotz auf, ich lege jetzt alles nieder, ich kaufe meinen Hund, ich höre auf zu tanzen. Und wir waren eigentlich so in Deutschland sehr, sehr hoch bei den Amateuren auch. Naja, auf jeden Fall 2 Wochen lang, ich Skorpion, Pause, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Mein Trainer, nach 2 Wochen habe ich gesagt, weißt du, was wir machen? Wir tanzen ins Profi. Profiverband angemeldet. Da kommt Mitte der Woche ein Anruf vom Weltpräsidenten des Profiverbandes. So, ihr Lieben, ihr startet jetzt bei der Deutschen Meisterschaft in Chemnitz, bei den Profis. Und du musst nochmal selbst Runde drauf tun, mehrere Tage. Du brauchst ein Kleid, du brauchst eine Kür. Kür hatten wir Gott sei Dank. Also wenn du im Finale bist, brauchst du eine Kür. Aber wir waren ja immer professionell, wir waren halt vorbereitet. Dann sind wir da hingefahren und haben wir gesagt, irgendwie brauche ich was Geschlosseneres, ein Leggings angezogen, was beim Turniertanzen nie war. Man kam im Kleid, ich eine Leggings angezogen, wir haben noch schnell was gebastelt, kommen dahin. Sind wir Dritte der deutschen Profimeisterschaft geworden? Wir haben die Erwartung gehabt, wir stellen uns hinten an. Also hatten wir Spaß. Und das ist ganz wichtig.
Entspannt, perform.
Ne? Genau, wir hatten einfach Spaß da zu sein. Wir waren total entspannt. am Ende des Tages, ganz wichtig für Stress, dort, wo man mit Freude agiert, wird man erfolgreicher sein als dort, wo man unter Stress agiert. Freude ist ein riesen positiver Faktor, der uns nach vorne bringt, weil Freude ist Energie, die sich nach außen trägt. Stress geht nach innen, hemmt uns total. Deshalb sucht euch die Dinge, wo ihr Freude dran habt. Ja, und auch wenn ihr meint, jetzt in einem Turnier zum Beispiel, ich muss jetzt den komplizierten Trail reiten, ja, tut es aber bitte ohne Erwartung, habt Freude dabei. Und es wird besser funktionieren, als wenn ihr euch vorher total stresst. Ist einfach gesagt, weil es ist ja natürlich da. Aber wichtig, erstens, überprüft realistisch, wo steht ihr, was Linda schon gesagt hat. Zweitens, habt Spaß an dem, was ihr tut. Das sagen alle Trainer und die sagen es nicht umsonst und jeder Coach, weil du bist produktiver. Du wirst besser sein, weil alles, was fließt, ist im Flow, haben wir eben aufgemalt, in Anführungszeichen. Das ist so wichtig. Und am Ende ist es so, ihr müsst euren eigenen Erwartungen entsprechen. Also sprich, ist es realistisch und fühle ich mich gut dabei? Dann ganz wichtig, packt euch an die eigene Nase. Was ist mein Anteil an der ganzen Sache?
Gerade beim Pferd, ne? Klar, wenn das Pferd nicht gut lief, weil ich aber auch total schlecht reite, weil ich total nervös war vor diesem Turnier.
Das muss ich nicht wundern, ne?
Genau. Da braucht man mehr Routine.
Total. Der Manu hatte mir einmal, da habe ich meine Lotte da geritten und wir haben echt ein bisschen gestruggelt beim Abreiten und so. Und ich hatte vorher die Prüfung, weil ich aber auch so Angst hatte, schnell, ich meine, Reining ist ja echt Druck und schnell reiten war für mich auch ungewohnt. Und dann bin ich hoch und plötzlich kamen mir die Tränen. Dann guckte er mich an und sagte, ich melde dich ab. Und dann ist er auch nach vorne, hat mich sofort am Tor abgemeldet. Für mich war es im ersten Moment das Gefühl, ich versage, weil ich ja als Profisportlerin der Leistung bringen kann. Aber im Nachhinein war ich ihm da sehr dankbar, weil er einfach die Situation realistisch eingeschätzt hat und gedacht hat, wenn sie da reingeht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, es klappt nicht, es wird wahrscheinlich nicht klappen und sie wird noch frustriert. Das hilft ja keinem.
Also die negative Situation auch abgeschafft, ne?
Hat er einfach
realistisch gesehen.
Genau. Ihr müsst da nicht starten.
Du musst immer ein bisschen üben. Dann fühlst du dich nächstes Mal besser, dann kannst du da rein.
Ja, oder mach einen Schulungsritt raus. Genau. Sag, okay, ich reite jetzt nicht auf einen Score, sondern ich reite jetzt Schulungsritt, weil ich jetzt meine Sicherheit wieder haben muss. Und den Begriff Schulungsritt könnt ihr euch im Leben auch nehmen. Manche Dinge müssen Schulungsritt werden im Leben.
Hm? Ach, ganz oft. Und wenn ein Schulungsritt heißt, ja, wir gehen davon aus, dass wir nicht platziert sind, weil wir gegebenenfalls die zweite Hand nehmen oder reinfassen. Und oft sind das die besten Ritte, weil man richtig ordentlich reitet.
Ja, weil du keine...
Viel mehr agiert als reagiert.
Ja, genau. Ja. Agieren ist auch ganz wichtig. Hoppala, jetzt habe ich gerade gegen das Mikro. Agieren ist auch ganz wichtig. Bleibt in der Aktion. Ne, die Ratten eben, es ist eine Reaktion gewesen, die krank geworden ist. Bleibt aktiv. Ich spiele ja Poker. Das Erste, was ich von meinem Pokercoach gelernt habe, sei aktiv. Entscheide, ob du foldest, also die Karten wegwirfst, oder ob du raised, ob du erhöhst. So, das war, entweder entscheide ich, entweder hopp oder top. Mach es oder lass es. Love it or leave it, sagst du
immer? Love it, change it or leave it.
Love it, change it or leave it, genau. Ganz wichtig. Und ja, und also ich finde, Stress ist halt selbst gemacht. Das ist so. Da müsst ihr nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Es ist alles in euch begründet. Wir haben jetzt viel auch, ich denke, so langsam, glaube ich, kommen wir auch zum Ende da. Was wir uns vorgenommen haben, ist immer so ein bisschen Hausaufgaben mitgeben. Werden wir auch in die Stories packen. Was hättest du beim Reiten für Hausaufgaben mal für die Leute, was Stress angeht?
Also Punkt 1, auch die positiven Dinge sehen. Also selber die Erwartungen runterschreiben und auch schrauben und auch beim Reiten die positiven. Was hat denn heute super geklappt? Und sich nicht so an dem Negativen aufhängen, sondern sagen, okay, das funktioniert nicht gut. Wie kann ich hier einen Schritt zurückgehen? Wie kann ich es dann üben? Wenn es besser geworden ist, hört auf. Reitet nicht darauf rum, wenn es nicht klappt. Vielleicht ist es einfach ein schlechter Tag. Also nehmt euch selber den Druck und sorgt für Abwechslung, dass das Pferd motiviert bleibt und dass ihr auch motiviert bleibt. Das heißt, nicht jeden Tag 30 Volt reiten, sondern auch mal ausreiten gehen, Abwechslung sorgen, die Motivation anheben und selber die Gerte aus der Hand legen für euch und für euer Pferd.
Ja, und mein Coaching-Ansatz wäre für euch, erstens, zeigt nicht mit Finger auf andere Leute, sondern packt euch an die eigene Nase. Was ist euer Anteil an der Situation? Weil das könnt ihr ändern. Da könnt ihr aktiv reingehen und sagen, okay, beim nächsten Mal werde ich das anders machen. Das ist ein Grundthema. Das Zweite, was ich euch mitgeben will, und dann reicht es auch, glaube ich, zwei Tipps in die Richtung, ist, schaut auf die Lösungen und nicht auf die Umstände. Die Umstände sind passiert. Das ist ein Ereignis, das ist durch. Die Lösungen sind das, was euch rausbringen würden. Und das ist halt, wenn ich einen Autounfall habe und mir geht es gut, das Auto ist eh Schrott, ich kann mich noch 10-mal drüber aufregen, bringt nichts. Was ich aber machen kann, ist, wo kriege ich ein ADAC her, wo rufe ich zu Hause an, schaut auf die Lösungen, guckt dann, überlegt, ob er einen Leihwagen kriegt oder so. Also das sind einmal an die eigene Nase packen, was ist mein Anteil an der Situation. Und das Zweite ist, nicht an den Umständen festhalten, sondern auf Lösungen gucken. Und wenn man das, glaube ich, sowohl im Leben als auch im Reiten, auch das, was Linda eben über das Reiten gesagt hat, auch ins Leben zieht, dann seid ihr ein ganzes Stück weiter, was das Thema Stress angeht.
Ja, ich würde nur eine Sache sagen, also dieser chronische, dieser Langzeitstress, da muss man gucken, was man ändert. Und da sind wir beide, wir sind ja Stresstypen, aber ich glaube, wir empfinden das gar nicht als negativ. Nee,
das ist Action für
genau, das ist Energie. So up and down, so hoch und runter. Und dann
spannend, ist eher spannend. Ja.
Deswegen, ich glaube, man muss auch so ein bisschen dieses Mindset zum Stress positiv verpacken. Stress ist nicht schlimm. Stress ist gar nicht schlecht. Man hat viel Kraft, man hat viel Energie. Aber Dinge, die einen dauerhaft stressen, also starke Trigger, die muss man ändern, bevor man krank wird.
Aktiv werden, gucken, was kann ich persönlich daran ändern, was ist meine Situation, wo will ich hin, passt das zu meinen Zielen und dann die Dinge ändern. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber noch so als letzter, vielleicht wäre das ein eigener Podcast, mal zu akzeptieren, wenn Dinge mal schlecht laufen.
Genau.
Einfach zu sagen, ist jetzt auch mal so ein Tag. Den hat jeder von, den habe ich auch,
ja.
Den hast du.
Den hat das Pferd.
Den hat das Pferd.
Wetter.
Genau. Und dann sagen, hey, ich habe ein tolles Leben und heute ist einfach mal doof. Ist dann auch in Ordnung.
Genau. Trotzdem das Positive sehen.
Genau. Okay.
Super.
Das war's für heute?
Ja.
Wunderbar.
Tschüssi.
Tschüssi.